Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziales. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorpolitisch Meets. Heute mit Armin Pfahl-Trobeer, Autor von Intellektuelle Rechtsextremisten. Das Gefahrenpotenzial der neuen Rechten. Hallo, Herr Pfahl-Trobeer.
Hallo.
Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schön, dass es geklappt hat, dass wir über Ihr Buch sprechen können. Ich beginne meine Folgen immer gleich. Möchten Sie sich unseren Hörern einfach mal kurz selber vorstellen in wenigen Worten?
Okay, ja. Ja, das kann ich gern machen. Armin Pfahl-Trobeer heiße ich. Mein zweiter Teil des Namens spricht sich etwas merkwürdig aus. Das hat eine lange Geschichte. Ein ursprünglich französischer Name wurde veramerikanisiert und in der Aussprache dann eingedeutscht. Aber das ist eine zu lange Geschichte für unser Gespräch hier. Ich habe Politikwissenschaft und Soziologie studiert in Duisburg und Marburg, mich auf das Thema Antisemitismusforschung, Extremismusforschung spezialisiert. Ich war von 1994 bis 2004 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln in der Abteilung 2 zum Rechtsextremismus und bin seit 2004 Professor an der Hochschule des Bundes in Brühl und vertrete sozusagen die Disziplin der politikwissenschaftlichen Extremismusforschung. Es soll ja jetzt gleich auch um die neue Rechte gehen, den intellektuellen Rechtsextremismus. Das ist ein Thema, was mich seit Studienzeiten begleitet. Ich ging ursprünglich auch wie viele andere Menschen davon aus, rechtsextremistische Intellektuelle kann es nicht geben, weil die per se intellektuell ein bisschen unterbelichtet sind. Das ist in der Gesamtschau auch nicht ganz falsch, aber es ist doch ein Zerrbild. Und das hat mich sozusagen tatsächlich mein Leben lang begleitet, von meinen ersten wissenschaftlichen Aufsätzen bis eben zu dem zweiten Buch zu diesem Thema.
Ja, sehr spannend. Und dann steigen wir einfach mal direkt ein, denn Sie nutzen ein bestimmtes Analyseschema, EIOSW. Das steht für Extremismusintensität, Ideologie, Organisation, Strategie und Wirkung. Können Sie ein bisschen was dazu sagen, warum dieses Framework, warum das angemessen ist oder Sie es für angemessen halten?
Okay, ja, mache ich gern, wobei ich hoffe, dass das Abstrakte hier nicht gleich unsere Zuhörer verschreckt. Es ist auch viel einfacher, als es klingt. Und es ist auch sozusagen so ein bisschen, ich habe es entwickelt, weil ich letztendlich indirekt von meinen Studierenden dazu genötigt wurde, in Anführungszeichen formuliert, weil die müssen ja in den Seminaren Vorträge halten und stellen dann zum Beispiel extremistische Organisationen vor. Und da geht es so ein bisschen drum, auch warum ist was wichtig und was sind sozusagen die Kategorien, wie ich ein solches Phänomen beschreibe oder erkenne. Und dazu dienen diese fünf Buchstaben beziehungsweise was dahinter steht. Ich gehe die mal kurz durch. Ich fange mal mit E an, Extremismusintensität. Das meint schlicht und ergreifend, dass es im Extremismus unterschiedliche politische Akteure gibt, die in einem unterschiedlich hohen Grade die Grundmerkmale der Demokratie ablehnen. Ich mache es mal an einem Beispiel deutlich. Die NPD, die sich heute die Heimat nennt, ist wesentlich extremistischer als die AfD. Na, das liegt daran, dass die Partei die Heimat bzw. die alte NPD auch sehr starke Anklänge an die nationalsozialistische Ideologie hat, die in diesem Ausmaß bei der AfD nicht auszumachen sind. Gleichwohl bin ich der Auffassung, dass die AfD eine rechtsextremistische Partei ist, aber auf einer anderen Intensitätsgrundlage. Das ist damit gemeint. Der zweite Punkt, I, steht für Ideologie. Da geht es darum, welche inhaltliche Ausrichtung ein extremistischer Akteur hat. Um jetzt mal bei einem Rechtsextremismus zu bleiben und auch bei dem Beispiel von eben, ist jemand oder ist ein politischer Akteur auf den historischen Nationalsozialismus orientiert oder vertritt er, wie die Intellektuellen, um die es gleich gehen wird, eine Anlehnung an die sogenannte konservative Revolution der Weimarer Republik? Oder gibt es da sogar Nationalrevolutionäre, die scheinbar auch linke Ideologiefragmente in ihr rechtsextremistisches Weltbild integriert haben? Also, dass ich das irgendwie zuordnen kann und dass ich das ideengeschichtlich auch aufarbeiten kann. Das ist da der Hintergrund. O steht für Organisation. Da geht es einfach um unterschiedliche Organisationsformen. Das kann eine Partei sein, das kann eine Zelle sein, also im Terrorismus eine Zelle sein. Das kann ein intellektuellen Kreis sein, der gar nicht fest organisiert ist, sondern ein informelles Netzwerk bildet. Davon sprechen wir dann auch gleich. Es kann aber auch ein Kulturverein sein, ja, um es mal an sowas deutlich zu machen. Und da schaue ich dann, wie viele Mitglieder haben die, wie sind die strukturiert und so weiter und so fort. Ja. Das S steht für Strategie. Da geht es darum, wie handelt ein solcher politischer Akteur? Ja. Ist er bereit, Gewalt anzuwenden oder hält er sich formal an Recht und Gesetz und so? Ja. Versucht er einen Kampf um die Köpfe zu gewinnen, darum wird es gleich gehen, oder geht es ihm primär um Wählerstimmen, ja, oder um Anschläge, also terroristisches Handeln. Ja, das sind ja unterschiedliche Vorgehensweisen, die ich auch erfassen will, wenn ich ein solches Phänomen beschreibe. Last but not least gibt es den Buchstaben W, der steht für Wirkung. Da geht es einfach darum, welche Relevanz hat dieser extremistische Akteur. Ist der eine große Nummer, salopp formuliert, im jeweiligen Extremismus? Also ist eine bestimmte Gruppe ein wichtiger Faktor innerhalb des rechtsextremistischen Lagers? Gelingt es denen, außerhalb dieser Blase oder dieses politischen Spektrums zu wirken? Ja, also sind die bekannt in der Öffentlichkeit? Werden die stark gewählt oder weniger stark gewählt? Also da geht es um die Wirkung innerhalb des politischen Lagers, aber auch innerhalb der Gesellschaft. Und wenn ich diese fünf Merkmale nutze, dann kann ich damit eigentlich ein ganz gutes Bild von dem zeichnen, was die Besonderheiten des jeweiligen extremistischen Akteurs sind. Mehr bringt es nicht, aber auch nicht weniger. So, also einige meiner Studenten halten das für ein Allheilmittel, mit dem man alles irgendwie analysieren kann. Das geht leider nicht. Aber die Methode erlaubt uns eben die Spezifika der extremistischen Akteure zu ermitteln. Ja, und deswegen habe ich das irgendwann mal entwickelt.
Genau, und deswegen werden wir uns auch so ein bisschen an dieser Methode entlanghangeln, denn wie Sie sagen, die ist da ganz nützlich. Aber bevor wir anfangen, so ein bisschen Begriffsklärung, worüber wir eigentlich reden. Denn wir reden, häufig fallen Wörter wie Extremismus, Rechtsextremismus, neue Rechte auch im, ich sag mal, alltagssprachlichen oder zumindest im pressesprachlichen Kontext. Und da sind die ja nicht immer ganz scharf. Vielleicht können Sie die ein bisschen, zumindest für unser Gespräch, schärfen.
Ja, sehr, sehr gern, weil das, was Sie sagen, das erschreckt mich immer wieder, wenn ich Medien zur Kenntnis nehme, dass die Begriffe falsch, oberflächlich oder verzerrt benutzt werden und man sich auch unter Journalisten in den sogenannten Qualitätsmedien eigentlich nicht um die saubere Begriffsnutzung bemüht. So, ja. Ich fange mal an mit Extremismus. Extremismus steht aus politikwissenschaftlicher Sicht, nur aus dieser Perspektive, trage ich hier vor, steht aus politikwissenschaftlicher Sicht für Auffassungen und Handlungen, die sich gegen die Basismerkmale einer modernen Demokratie richten. Also die Probleme mit der Gewaltenteilung und den Menschenrechten haben, die Probleme mit dem Pluralismus und der Rechtsstaatlichkeit haben, die Probleme mit der Säkularität und der Volkssouveränität haben. Ja, wenn es ein Spannungsverhältnis oder eine Negierung dieser Werte gibt, dann spricht man vom Extremismus. Das ist also eine Sammelbezeichnung. Da findet man die unterschiedlichsten Phänomene drin. Ja, es kann einen linken Extremismus geben, es kann einen rechten Extremismus geben, es kann einen religiös begründeten Extremismus geben. Es kann aber auch themenorientierten Extremismus geben. Also das ist von der ideologischen Ebene schon mal sehr breit aufgestellt. Und es kann auch die unterschiedlichsten Organisationsformen im Extremismus geben, die ich ja eben schon erwähnt habe. Das kann eine Partei sein, eine intellektuelle Gruppe, ein Kulturverein, eine terroristische Zelle. Alles Mögliche kann darunter gefasst werden. Ja. Das ist also ein sehr breit gefächerter Begriff. Und wir müssen dann eigentlich konkreter werden, was wir dann vielleicht auch bei dem Objekt, worum es hier geht, nämlich die neue Rechte, dann auch gleich werden. So, ja. Der zweite Begriff ist ja Rechtsextremismus. Das Besondere beim Rechtsextremismus ist, dass es hier sozusagen einen bestimmten Wert gibt, der konstitutiv für dieses politische Lager ist. Ja, und das ist die ethnische Identität. Ja. Für einen Rechtsextremisten ist ganz wichtig, dass jemand Weißer ist oder Deutscher ist, was immer das genau bedeuten mag. Und dass man aufgrund dieser Bevorzugung oder Bejahung der ethnischen Identität eben andere Werte in Frage stellt oder andere Werte negiert. Also das sind die Werte der modernen Demokratie, die ich eben auch genannt habe. Man kann die auch negieren in anderen Namen. Ja, ich kann auch eine sozialistische Diktatur wollen und den Rechtsstaat ablehnen. Dann wäre ich aber ein Linksextremist. Ja, wenn ich ein ethnisches geprägtes Gesellschaftsmodell will, was autoritäre Strukturen hat, dann wäre die Person dann eben ein Rechtsextremist. Um das mal an diesen Beispielen zu unterscheiden. So.
Genau. Und jetzt haben wir den letzten Begriff in der Trias, die neue Rechte, auch mit Großbuchstaben geschrieben, das Neu. Was hat es damit auf sich?
Genau, ja, ich lege da großen Wert auf das große N, weil in den Medien wird es immer mit kleinem N geschrieben und Journalisten bezeichnen alles Mögliche, was irgendwie neu erscheint und irgendwie von rechts kommt, als neue Rechte. Und da ich zu dem Thema, wie gesagt, schon so ein paar Jahrzehnte forsche, habe ich über die Jahre der 80er, 90er bis in die 20er Jahre immer wieder feststellen müssen, wie diffus dieser Begriff benutzt wird. Ja, in den letzten Jahren ist zum Beispiel Pegida als neue Rechte bezeichnet worden oder auch die AfD als neue Rechte bezeichnet worden. Und eigentlich ist damit ein intellektuellen Zirkel gemeint. Ja? Die Vorgeschichte davon, die ist im Nachbarland zu finden, in Frankreich. Da hat sich schon Anfang der 1960er Jahre sowas wie eine neue Rechte herausgebildet. Das waren eben da auch junge rechtsextremistische Intellektuelle, die die Fixierung der dortigen Rechtsextremisten auf die Vergangenheit kritisiert haben und eine neue politische Perspektive für ihr politisches Lager entwickeln wollten, die auch theoriefähig sein wollten, also Ideologien produzieren wollten, sie pseudowissenschaftlich legitimieren wollten. Also es war ein relativ neuer Ansatz und die haben sich eben auch als neue Rechte bezeichnet. Das Ganze hat natürlich auch so ein bisschen Werbeeffekt. Ich sage immer, wenn eine Waschmittelfirma ihr altes Produkt wieder mal auf den Markt wirft und neue Abnehmer finden will, dann packen die auch einen großen Stern drauf, wo neu draufsteht. De facto ist es Waschmittel aber gar nicht neu, sondern soll nur neu erscheinen. Und so ähnlich verhält es sich hier mit den neuen Rechten auch. Auf das, was die sich berufen, da kommen wir vielleicht dann auch gleich noch zu, das sind ja keine ideengeschichtlichen Neuerungen, sondern die gab es dann eben auch schon mittlerweile vor einem guten Jahrhundert, nämlich in Gestalt der konservativen Revolution der Weimarer Republik. So, ja. Und auf dieses Gedankengut, was so mit so Namen wie Arthur Möller-Vandenbroek, Edgar Julius Jung, Oswald Spengler, Ernst Jünger, Karl Schmidt verbunden ist, auf dieses Gedankengut stützt sich die heutige Neue Rechte. Das ist ein Kreis von Intellektuellen, die nicht fest organisiert sind, sondern die sich kennen, die sich schätzen, die sich lesen, die sich zitieren, die miteinander diskutieren, die auch einige Detaildifferenzen haben, die sich aber als gemeinsame Akteure in einem informellen Netzwerk sehen, was eine politische Strategie verfolgt, der es letztendlich um die Überwindung der modernen Demokratie zugunsten eines autoritären Regimes geht. Ja. Und das würde man eben unter neue Rechte fassen wollen. Ja, erstmal so weit als Versuch, das Phänomen zu beschreiben oder den Begriff zu benutzen. So.
Genau, diese Anklänge in Frankreich und die Vertreter der Kulturrevolution von rechts, kommen wir dann vielleicht später auch noch drauf. Da kommt ja auch der Name meines Podcasts her, vorpolitisch, weil man sich da auf Gramsci bezieht und ich gesagt habe, nein, sorry, den vorpolitischen Raum, den überlassen wir euch nicht, den dürft ihr nicht haben. Da treten wir euch auch entgegen. Aber Sie haben die konservative Revolution der Weimarer Republik angesprochen. Vielleicht einfach noch mal ein paar Worte dazu. Was waren das für Leute? Ja. Und was war deren Verhältnis zum Nationalsozialismus?
Ja, das ist eine komplizierte Geschichte. Da gibt es auch eine sehr komplizierte politikwissenschaftliche Debatte darüber, wie angemessen dieser Begriff überhaupt ist. Ich lasse diese Komplexität einfach mal weg und stelle mal die Definition vor, die ich für sinnvoll erachte. Und fange mal bei diesen beiden Begriffen konservativ und revolutionär an. Das schließt sich ja scheinbar aus. Konservativ heißt bewahren und revolutionär heißt verändern. Das hört sich so an wie der schwarze Schimmel, den es per Definition auch nicht geben kann. Und hier macht der Begriff aber Sinn. Und um das zu verstehen, muss man vielleicht mal kurz in die Weimarer Republik sich zurückdenken. Und zwar an den Anfang der Weimarer Republik. Da waren die deutschen Konservativen, die lange das, was bestand, bewahren wollten. Also die Gesellschaft des Wilhelminischen Kaiserreiches mit ihrem Autoritarismus. Und der ging auf einmal verloren durch die Folgen des Ersten Weltkrieges. Und dann passierten aus deren Sicht ganz schlimme Dinge. Eine Novemberrevolution in Deutschland, ein Jahr vorher eine russische Revolution. Es kam zur Flucht des Kaisers in die Niederlande, zum Verlust des Ersten Weltkrieges. Ein Sozialdemokrat, oh Schreck, wurde Reichskanzler oder Reichspräsident, der noch nicht mal Abitur hatte, sondern einfacher Arbeiter vorher war. So, also das erschreckte viele Konservative, die vorher schon antidemokratisch und antirepublikanisch waren und es jetzt erst recht waren. So, na. Und dann stellte sich die Frage, was nun? Na, so. Und man wollte, also ein Teil dieser Konservativen wollte den alten Kaiser Wilhelm nicht mehr zurück, denn der hatte ja das Ganze verloren, was man sozusagen verteidigt hatte. Und dann wollte man zu einer neuen Ordnung kommen. Da sollten Werte, die als verloren galten, wieder in Acht gesetzt werden. Ja, wieder in Acht setzen, das ist so eine altertümliche deutsche Formulierung aus der damaligen Zeit, die aber, glaube ich, ganz treffend beschreibt, was die wollten. Ja, die wollten Gott und Natur, Elite und Hierarchie wieder gültig machen in der Gesellschaft und nicht die Republik mit gleichen Rechten für alle haben. So, das war also deren Ausrichtung. Und entsprechend meint konservative Revolution, man ist gegen das bestehende politische System, also man will die Republik überwinden. Auf der anderen Seite aber nicht in eine Zukunft blicken, wie das die Sozialdemokraten oder die Kommunisten der damaligen Zeit wollten, sondern dass man zurück in eine bessere Zeit blickte, aber die auch nicht eins zu eins kopieren wollte, sondern eine neue Ordnung schaffen wollte, die eben diese alten Werte wieder in Acht setzt. Ja. Wie die genau aussehen sollte, dazu waren sich diese Denker auch nicht einig. So, ja, ich nenne gleich noch mal ein paar Namen. Und wenn man so eine Vorstellung davon haben will, was die denn anstrebten, dann lohnt vielleicht der Blick nach Italien, wo ja dort 1922 die Faschisten unter Mussolini an die Macht kamen. Und die deutsche konservative Revolution hatte durchaus ein Faible für dieses System. Da war eine charismatische Figur an der Spitze, die autoritär, diktatorisch regierte, gleichwohl über einen Massenanhang verfügte, ja, und eine charismatische Herrschaft entwickelte. Und das fand man gut und nachahmenswert. Jetzt würde man vielleicht von daher denken, dann hätten die eigentlich auch den Nationalsozialismus hitlerscher Prägung gut finden müssen. Das gilt für die Mehrheit der Anhänger der konservativen Revolution allerdings nicht. Das erklärt sich nicht dadurch, dass die Demokraten oder Republikaner waren. Das waren die genauso wenig wie die Nationalsozialisten. Ja, deswegen ist die konservative Revolution aus heutiger Sicht auch rechtsextremistisch in dem Sinne, wie ich es definiert habe. Aber diese Denker, hatten Probleme mit der Figur Hitlers. Das war, um es mal salopp zu formulieren, aus deren Sicht ein Proll und Schreihals. Ja, das war keine charismatische Figur, keine aristokratische Aura war mit dieser Person verbunden. Da waren auf der Straße alkoholisierte SA-Schlägertypen, mit denen man dann doch als feinsinniger Intellektueller nichts zu tun haben wollte. Deswegen gab es auf dieser Ebene des politischen Stils und des intellektuellen Niveaus einfach Unterschiede und Differenzen, die zu diesen Distanzen zum Nationalsozialismus auch geführt haben. Das muss man so zur Kenntnis nehmen. Das hat nichts damit zu tun, dass diese Denker der konservativen Revolution, wie gesagt, demokratischer waren als die Nationalsozialisten. Ganz im Gegenteil. In dieser Frage waren die einer Auffassung oder einer Richtung entsprachen die letztendlich. Aber das sind sozusagen die Differenzen, die es da gab. Zur Frage, was sind das für Leute gewesen? Ich werfe einfach mal ein paar Namen im Raum und sage auch ein bisschen was zu diesen Personen. Zwei davon sind heute nicht mehr so bekannt. Ich fange mal mit denen an. Das ist ein Arthur Möller-Pfannenbruch gewesen, ein Publizist, der auch das Buch Das Dritte Reich schrieb. Das ist so eine Art programmatisches Werk der konservativen Revolution gewesen, der sehr viele Stichpunkte oder Stichworte wie liberal oder national in diesem Buch definierte. Und das sollte so eine Art Programmschrift dieser konservativen Revolution werden. Der gründete auch politische Clubs, ja, die damals eine große Rolle spielten. Man muss sich ja vergegenwärtigen, das ist die Zeit, wo es noch kein Internet und kein Fernsehen gab und man dann politische Kontakte über einer anderen Ebene hatte. Und diese politischen Clubs bildeten Formen der Begegnung und der Kooperation auch mit Angehörigen anderer sozialer Milieus. Da kamen Politiker mit Intellektuellen zusammen, da kamen Militärs zusammen, da kamen Angehörige der Wirtschaft zusammen. Da bildeten sich informelle Netzwerke über diese politischen Clubs. Und dieser Arthur Möller-Pfannenbruch, der ist einer der wichtigen Wegbereiter der konservativen Revolution gewesen und hat zum Beispiel diesen berühmten Juni-Club gegründet, in dem diese Treffen stattfanden. So, das ist also eine ganz wichtige Einrichtung gewesen. So. Eine andere Figur, die heute nicht mehr so bekannt ist, ist Edgar Julius Jung gewesen. Der hat sogar, heute würde man sagen, eine terroristische Vergangenheit gehabt, weil er Anfang der 20er Jahre in gewaltorientierten Gruppen aktiv war und die separatistischen Tendenzen bekämpft hat. Es gab also auch auf deutschem Boden Anhänger der Idee, dass man bestimmte Teile Deutschlands Frankreich zuschlagen sollten. Und das war natürlich für Leute wie Edgar Julius Jung Verrat. Und gegen die ging man auch mit Gewalt vor und auch mit Mord vor. Ja, und er gehörte zunächst zu diesem politischen Spektrum, brach dann aber auch mit dieser Handlungsstrategie und ja, wurde Publizist, hat eine ganze Reihe von Schriften veröffentlicht. Das bekannteste Werk heißt Die Herrschaft der Minderwertigen, ihre Ablösung durch ein neues Reich. Ja, der Titel sagt schon alles, also die Republik soll eine Herrschaft der Minderwertigen werden und eben durch ein neues Reich abgelöst werden. Gleichwohl war er ein entschiedener Gegner des historischen Nationalsozialismus aus den besagten Gründen. Ja, das war ihm nicht elitär genug. Das war ihm zu massenfixiert. Da fehlte ein aristokratischer Einschlag, wobei mit aristokratisch hier nicht der Adel gemeint ist, sondern das elitäre Selbstverständnis gemeint ist. Und deswegen hatte er mit denen auch seine Probleme. Ne? Rumgedreht die Nationalsozialisten auch mit ihm, denn von denen wurde er 1934 auch umgebracht. Der ist also im Übergang Juni, Juli bei dem sogenannten Röhmputsch, den es in dieser Form ja gar nicht gegeben hat, ermordet worden. So, er hatte wohl sogar vor, mit Angehörigen eine Art Staatsstreich gegen Hitler durchzuführen, der aber mangels Unterstützung auch komplett gescheitert wäre. Aber das macht so ein bisschen das Spannungsverhältnis deutlich. das es hier gab. Und ja, er war ein Gegner des Nationalsozialismus, aber kein Anhänger der Republik. Das muss man immer dabei betonen, damit es nicht als Schönschreibung rüberkommt. Es gibt noch drei andere Namen, die man in dem Zusammenhang nennen muss, die heute immer noch bekannt sind. Ich nenne mal Ernst Jünger als Schriftsteller, mit seinen Erinnerungen als Soldat im Ersten Weltkrieg, heute würde man sagen, ein Bestseller gelandet hat und der in der Weimarer Republik ein bedeutender nationalistischer Publizist war, wo er für eine autoritäre Ordnung plädiert hat. Er hat dann so ab Anfang der 30er Jahre aufgehört, sich dezidiert politisch zu äußern, aber sich nie von seiner antidemokratischen Orientierung distanziert. Er hat später Probleme mit den Nationalsozialisten gehabt, aber auch aus dieser elitären Grundhaltung heraus. Und wie gesagt, er hat nie seine Republikfeindlichkeit abgelegt. Und ich kann bis heute nicht verstehen, warum ein französischer Präsident und ein deutscher Bundeskanzler meinten, ihn im hohen Alter besuchen zu müssen. Das macht man als demokratischer und republikanischer Politiker eigentlich nicht. So. Zweite wichtige Figur ist Oswald Spengler gewesen, ein Kultur- und Geschichtsphilosoph. Er ist bekannt für einen Buchtitel, Der Untergang des Abendlandes. Ich sage bekannt für einen Buchtitel. Die wenigsten haben es gelesen, weil es über 1200 Seiten dick ist und eine Morphologie der Weltgeschichte behauptet. Also er wollte den Entwicklungsverlauf der Weltgeschichte anhand von Kulturen erklären. Das lasse ich jetzt mal beiseite, das ist ein Thema für sich. Aber wenn man es schafft, über die Seite 1000 hinauszukommen und auch die Seite 1200 hinauszukommen, dann entdeckt man, dass er der Auffassung war, dass die damalige Republik eine Diktatur des Geldes gewesen sei und durch eine zäsaristische Herrschaft abgelöst werden sollte. Das macht auch die Missachtung und Ablehnung der Republik deutlich, die Spengler eigen war. Also, ja. Auch er hatte Probleme mit dem Nationalsozialismus. Die NSDAP wollte ihn gern vereinnahmen. Das wollte er aber nicht, weil er mit dem Niveau dieser Leute nichts zu tun haben wollte. Er hat mal über die SA gesagt, das sei die Organisation der Arbeitslosen durch die Arbeitsscheuen. Ja, das ist also schon eine gnadenlose, verachtende Kommentierung der SA, eben aus dieser elitären Grundhaltung heraus. Und das macht sozusagen dieses Spannungsverhältnis nochmal deutlich. Und last but not least gehört dazu Carl Schmitt. Das ist der einflussreichste deutsche Staatsrechtler im 20. Jahrhundert gewesen. Das jetzt nur formal gemeint. Einflussreich heißt ja nicht, dass es eine gute oder wie auch immer positiv zu kommentierende staatsrechtliche Lehre ist, die er entwickelt hat, sondern er hat schon in der Weimarer Republik für eine Diktatur plädiert. Er hat gesagt, Demokratie und Diktatur ist kein Gegensatz, sondern Diktatur kann auch eine wahre Demokratie sein. Und mit dieser Haltung hatte er dann auch keine Probleme, sich an die NS-Herrschaft anzupassen. Er ist dann 1933 sehr schnell in die Partei eingetreten, hat dort Karriere gemacht, hat verschiedene hohe Ämter inne gehabt, ist dann Opfer von internen Machenschaften unter den NS-Juristen geworden und hat seine ganzen Ämter ab 1936 verloren, aber seine Professur behalten und hat entsprechend dann auch weiterwirken können als Hochschullehrer mit Großraumkonzepten und so weiter. Er ist einer der wenigen Juristen, der auch seinen Lehrstuhl verloren hat oder keinen neuen Lehrstuhl nach 1945 bekommen hat, also einer der wenigen NS-belasteten Juristen, muss man korrekterweise sagen. Und ist für das gesamte rechte Spektrum eine Art politischer Klassiker geworden. Jeder Rechtsextremist der Gegenwart, der so ein wenig an politischer Theorie orientiert ist, ist bekennender Schmidtianer und hält also diesen Carl Schmitt für sozusagen einen intellektuellen Hero für das eigene politische Lager. Und das sind sozusagen so bekannte Intellektuelle der konservativen Revolution, auf die sich auch die Denker der neuen Rechten heute sehr stark beziehen.
Genau, und damit schlagen wir die Brücke von der Weimarer Republik, die ja dann über den Nationalsozialismus in die absolute Niederlage gelaufen sind. Damit war natürlich auch Rechtsextremismus in Deutschland so ein bisschen verbrannt. und wahrscheinlich auch daher das Bedürfnis, sich neu aufzustellen. Also, wer sind jetzt die Vertreter dieser neuen Rechten aktuell in Deutschland, die sich eben auf die konservative Revolution und diese Denker beziehen?
Ja, sage ich gleich was zu. Vielleicht muss man doch noch mal ein paar Jahrzehnte kurz zurückspringen, in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Dann gab es ja bekanntlicherweise durch die sozialliberale Koalition ab 69 unter Willy Brandt erstmals eine nicht CDU-geführte Regierung. Und das konservative Lager hatte damals große Selbstfindungsprobleme, vor allem das sehr weit rechts stehende konservative Lager. Man versuchte, theoriefähig zu werden, was man vorher eben nicht war. Und es entstanden damals verschiedene konservative Zeitschriften. Die bekannteste und einflussreichste war Kritikon, wo man eben auch verschiedene Strömungen des Konservativismus hatte. Und einige dieser Autoren dort versuchten auch das Gedankengut der konservativen Revolution wieder zu beleben. Und das sind sozusagen die ersten Zuckungen von dem, was später die neue Rechte wird. Und in den 90er Jahren entstand eine neue Zeitung aus jungen Publizisten bestehend, nämlich die Junge Freiheit, damals noch eine Monatszeitung. Und diese Junge Freiheit warb für sich auch mit dem Slogan für eine konservative Revolution. Ja, das war also das, was man in Anzeigen lesen konnte. Das sind zwei Publikationsorgane, die sozusagen die geistige Brücke schlagen in die Gegenwart oder in den Anfang der Nullerjahre, wo dann die heutige neue Rechte denn entsteht. Viele der Publizisten, um die es geht, die heute aktiv sind im Bereich der neuen Rechten, haben auch einen Vorlauf, entweder als Kritiker und Autoren in jungen Jahren oder als junge Freiheit-Redakteure in den 90er Jahren und haben sich in dem Zusammenhang auch noch mal radikalisiert, sind noch mal weiter nach rechts gegangen. So, und ja, heute gibt es eine qualitative Besonderheit in der Organisationsstruktur der neuen Rechten. Ich habe ja eben gesagt, das ist eigentlich ein informeller Kreis von rechtsextremistischen Intellektuellen, die eher ein Netzwerk darstellen und keine feste Organisation ausmachen. Es gibt jetzt aber sozusagen eine Art organisatorisches Zentrum. Und das ist das sogenannte Institut für Staatspolitik. Ja, das ist 2000 gegründet worden, mit der Absicht eben ja auch theoriefähig zu sein, interessant zu sein für Akademiker, Schulungsmöglichkeiten anzubieten, Seminare durchzuführen, Konferenzen durchzuführen, auf der geistigen Flanke präsent zu sein. Vielleicht kommen wir später noch zur Strategie, die sich damit verbindet. Und diese Funktion sollte dieses Institut für Staatspolitik haben. Dazu muss man gleich sagen, das hört sich super seriös an, Institut für Staatspolitik, ja. Das ist aber eine private Einrichtung, keine Einrichtung, die an irgendeine Hochschule oder Universität angebunden ist. Also jeder kann sich Institut nennen. Na, ich könnte meinen Schreibtisch auch, meinen privaten Schreibtisch zu Hause oder eine Ecke davon zum Institut für Extremismusforschung machen, so ja, wenn ich das wollte. Es klingt natürlich enorm und toll. Und im Laufe der Zeit ist es aber tatsächlich so gewesen, dass dieses Institut, was in Schnellroda, einem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt ansässig ist, also weit von einem Großstadtzentrum entfernt. Das hat Vor- und Nachteile. Ja. Die Vorteile bestehen darin, dass man nicht immer Gegendemonstranten auf sich zieht oder die sehr weit fahren müssen. Der Nachteil ist aber, dass die Anhänger eben unter Umständen sehr weit fahren müssen, aber die kommen dann gern zu diesen Konferenzen oder Schulungen, weil dieses Institut in diesem Milieu einen entsprechenden Ruf oder Namen auch hat. So. Und ja, das ist aber nicht nur so, dass das ein Gebäude ist, wo man sich eben trifft und ein Austausch stattfindet, sondern in diesem Gebäude gibt es auch einen Verlag, der regelmäßige Bücher mit theoretischem Anspruch veröffentlicht, der Verlag Antaios. Es gibt dort auch eine Redaktion einer Theoriezeitschrift, die gedruckt ist, die man also noch in Händen halten kann. die zweimonatlich erscheint, die heißt Sezession. Es gibt regelmäßig Kommentare im Netz, also im Internet. Man vermeidet die Bezeichnung Internet, sagt, wir sind im Netz so, ja. Und dort findet man, wie gesagt, Statements zu aktuellen politischen Entwicklungen. Man ist auch ansonsten sehr stark im Internet vertreten. Bei YouTube gibt es Videos von den Vorträgen, die dort gehalten werden, mit hohen Klickzahlen. Das macht so ein bisschen die Breitenwirkung auch dieses Instituts deutlich. Ja. Das Interessante dabei ist, das kostet ja alles auch Geld. So, ja. Und es ist teilweise professionell gemacht, wie mir Leute aus der Verlagsbranche oder es gibt auch die Filme aus der Fernsehbranche so gesagt haben. Das kann ich ja selbst gar nicht einschätzen. Ich weiß aber nicht, woher das Geld kommt. Also ich habe so diverse Vermutungen, aber keine Belege dazu. Also das ist etwas, was eben auch seine Finanzierung erfährt. So, ja. Und sonst wäre das alles in diesem Ausmaß gar nicht möglich.
Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee-App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf ko-fi.com/vorpolitisch gehen und spenden. Das ist ko-fi.com/vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank. Genau, also das ist auch eine interessante Frage, wo das Geld herkommt. Und auch ich finde die Anmerkung sehr wichtig, dass man das alles problemlos tatsächlich im Internet findet. Denn wir haben ja diese Geheimrecherche, wie das Korrektiv sie bezeichnet hat, gesehen. Also wir wollen nochmal betonen, wir berufen uns hier nicht irgendwie auf Korrektiv oder sonst weh, sondern auf Originalquellen, die diese Leute selber von sich aus ins Netz stellen. Jetzt haben wir also quasi über, ja, Publikationsorgane gesprochen, also das Institut für Staatspolitik, die von Ihnen herausgegebenen Anteios- und Sezessionsdinge. Jetzt hätte ich zwei Organe, da hätte ich gern Ihre Einschätzung dazu. Das ist einmal die Junge Freiheit. Gehört die noch zu diesem Umfeld oder hat die eine andere Funktion? Und jetzt gibt es ja dieses neue Pöbelorgan von Julian Reichelt, nenne ich es mal, Pöbelorgan, dieses News. Haben die was damit zu tun oder ist das wieder eine ganz andere Strömung? Denn ich kann mich erinnern, in einem Vortrag von dem Professor Markus Linden, der hat News zumindest als Teil der sogenannten rechtsradikalen Mosaikrechten eingeordnet.
Ich würde, also fangen wir mal an bei News. Dazu gehört ja ein gesamter Komplex unterschiedlichster Art dazu. Auch diese Show nennt es Reichelt, glaube ich, die er macht. Das hat eigentlich eine ganz andere Dimension. Das ist, Sie haben ja eben das Pöbeln, das Pöbelhafte hervorgehoben. Das hat auch einen ganz anderen Charakter. Da geht es nicht um intellektuelle Diskurse und theoretische Begründungen, sondern wird teilweise manipulativ mit Tricks gearbeitet, um etwas zu suggerieren, um Botschaften zu vermitteln. Der Macher kommt ja aus einer großen deutschen Tageszeitung mit 4 Buchstaben und mit einem ähnlichen Niveau agiert er fort. So, ja. Und um das herum sind bei News eben noch ganz andere Akteure ansässig, die auf dieser Flanke wirken. Da gibt es aber keine direkten Beziehungen zu der neuen Rechten, wie ich sie definiert habe. Die bedienen aber gleichwohl den gleichen Diskurs. So, ja. Also das prollige Schimpfen auf die Ampelregierung erfolgt in gleichlautender Sprache, um es mal so zu formulieren. Aber es gibt bei News, die ja keinen besonderen intellektuellen Anspruch hat, keine Bezüge auf die konservative Revolution oder keinen Anspruch, theoriefähig zu werden, sondern da wird halt Stimmung gemacht. So, ne? Das ist so ein bisschen so wie Fox News in den USA, wo man angeblich Nachrichtensendung ist, aber Nachrichtensendung mit politischer Propaganda verbindet. Das ist eigentlich so der Unterschied. Dann da. Insofern würde ich das in einen anderen Bereich einordnen, der aber ein Rechtsruck mit befördert. Ja, und das macht auch diese neue Rechte, kommen wir vielleicht später nochmal darauf zu sprechen. Aber hier diese News tun es auch, aber aus einem anderen Feld, auf einem anderen Handlungsfeld sozusagen. Das müsste man unterscheiden. Die wirken aber in den gleichen Kontext rein. Das wäre die Gemeinsamkeit. Aber es ist sozusagen eine objektive Gemeinsamkeit, nicht eine Gemeinsamkeit der direkten Kooperation dann. Bei der jungen Freiheit verhält sich so ein bisschen anders. Und da muss ich noch mal so ein bisschen ausholen. Die junge Freiheit hat sich in den 90er Jahren noch dezidiert auch auf die konservative Revolution der Weimarer Republik bezogen. Karl-Heinz Weismann, das ist ein studierter Historiker, ehemaliger Gymnasiallehrer, der sozusagen als der Intellektuelle oder der Theoretiker der jungen Freiheit gilt, war ja Mitbegründer des Instituts für Staatspolitik 2000 und hat mit demselbigen aber 2014 gebrochen. So, da gab es also Knatsch, um es mal so zu formulieren. Und ist ein bisschen schwierig zu verstehen, warum es dazu kam. Ich hätte jetzt zwei Erklärungen dafür. Die eine hat was mit persönlichen Differenzen zu tun, weil Götz Kubitschek, das ist der eigentliche Leiter dieses Instituts für Staatspolitik, auch wenn er formal dieses Amt dann nicht innehat, aber das ist sozusagen der Kopf dieses ganzen Projektes, ist ein anderer Typus als Karl-Heinz Weismann. Und deswegen sind die sich auch zum Beispiel, was die Frage des Impfens zu Corona-Zeiten anging, so publizistisch in die Haare geraten und haben sich sehr übel gefetzt dann in der Hinsicht. Also, und ja, der zweite Grund für die Differenz ist auf einer anderen Ebene zu sehen. Das hat was mit der Strategie zu tun. Beiden geht es darum, eine politische Umwälzung voranzutreiben. Kubitschek ist offensichtlich der Auffassung, dass es dazu nicht mehr lange dauern wird, dass man vielleicht in 5, 6, 7 Jahren einen Umsturz vorantreiben kann. Man muss nur radikal genug sein und es durchhalten, dann würde das automatisch passieren. Diese Vorstellung spukt offensichtlich in seinem Kopf rum. Demgegenüber geht Weismann davon aus, dass das alles ein bisschen länger dauert, dass das ein langfristiger Prozess ist, wo sich kulturelle Einstellungen ändern, dass es vielleicht Jahrzehnte noch dauert, bis sowas möglich ist und hält es, diese andere Orientierung für so ein bisschen abenteuerlich in der Hinsicht. Das erklärt auch, warum sich Weismann und die junge Freiheit verbal viel mehr zurückhalten. Ja, wenn Sie die Zeitungen lesen, über die Jahrzehnte kann man eine formale Mäßigung feststellen, ja, dass man ambivalent deutbare Formulierungen benutzt. Also nicht deutlich sich extremistisch artikuliert, sondern sich viel konservativer gibt, um in das konservative Spektrum stärker reinzuwirken und es für das eigene Projekt zu gewinnen. Und dazu muss man dann entsprechend viel vorsichtiger agieren. Ja. Um es mal den Unterschied an einem Beispiel deutlich zu machen, das Höcke-Buch, also das Buch von Björn Höcke, ist in der Jungen Freiheit sehr stark kritisiert worden. Höcke wird im Institut für Staatspolitik bejubelt als wichtige politische Führungsfigur. Ja, da wird schon diese Differenz deutlich. Und Junge Freiheit befürchtet, dass jemand wie Höcke einen Großteil der Bevölkerung verschreckt, die man eben gewinnen will für das Umsturzprojekt. Da muss man ja bei Wahlen dann eben über 50% kommen. Und die kann Höcke nicht so richtig mobilisieren. Und über diese strategische Frage gibt es eben auch Konflikte. Deswegen würde ich, um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, die junge Freiheit nicht mehr pauschal den neuen Rechten zuschreiben wollen, aber einen Teil der jungen Freiheit den neuen Rechten zuschreiben. Also jemand, der wie Karl-Heinz Weismann ist dort noch ein wichtiger Theoretiker. Na, im Verlag Antaeus erscheint das von ihm herausgegebene Staatsbürgerliche Handbuch. Das ist so eine Art Nachschlagewerk von politischen Begriffen für die jüngeren Akteure der neuen Rechten. Und da wird Weismann sehr geschätzt und auch andere Bücher von ihm, etwa über die Nation, werden da nach wie vor noch nachgedruckt. Insofern gibt es dort einen persönlichen Bruch, aber nicht unbedingt einen Bruch im politischen Sinne.
Okay, verstanden. Und jetzt haben wir gehört den Weismann und den Kubitschek. Was sind andere Namen, die man da vielleicht kennen könnte oder kennen sollte?
Ja, es gibt in dem Spektrum unterschiedliche Autoren, jüngere Autoren, wobei jüngere Autoren, man geht ja immer von seinem eigenen Alter aus, wenn man andere als jünger bezeichnet. Also Kubitschek ist, glaube ich, Jahrgang 1970. Das ist jemand, der sich als Verleger versteht, der eine Bundeswehr-Vergangenheit hat, dort aber auch Probleme bekommen hat, um es mal so zu formulieren, und dann als Verleger und Publizist wirkt und dieses ganze Institut maßgeblich auch mit aufgebaut hat, einen Verlag mit aufgebaut hat. Das ist von daher eigentlich die wichtigste Figur in diesem Spektrum dann auch. Es gibt noch andere wichtige Akteure. Martin Lichtmeß zum Beispiel, das ist ein Pseudonym eines österreichischen Publizisten, der identitären Bewegung nahesteht, der sozusagen die österreichische Flanke dieses ganzen Projektes bedient, der Bücher zum Ethnopluralismus zum Beispiel geschrieben hat und als Theoretiker sich aus dieser Flanke eben versteht in der Hinsicht. Eine interessante Figur, finde ich, ist ein Benedikt Kaiser. Ich verweile mal kurz bei ihm, weil er hat auch eine interessante Biografie. Er kommt eigentlich aus der Neonazi-Szene. Es gibt Fotos, die zeigen ihn in jungen Jahren in der Chemnitzer Neonazi- und Hooligan-Szene. Und irgendwann hat er mit diesem Teil des Rechtsextremismus gebrochen und ist zu einem anderen Teil des Rechtsextremismus hingegangen. Er hat dann studiert, hat auch seine Magisterarbeit über einen französischen Schriftsteller geschrieben, der in der Zeit des Zweiten Weltkriegs mit der nationalsozialistischen Besatzungsmacht kollaboriert hat und hat offensichtlich ein Faible für diesen europäischen Faschismus, also nicht für den deutschen Nationalsozialismus mehr, aber für den europäischen Faschismus. Und das Besondere bei ihm ist, dass er sich sehr dafür interessiert, was politisch links passiert. Also was machen linke Intellektuelle, was machen linke Protestbewegungen, was machen linke Strategien. Ja, er arbeitet auch linke Denker oder marxistische Denker auf, wie Antonio Gramsci, den italienischen Marxisten, oder auch Rosa Luxemburg, also die Mitbegründerin der KPD. Und arbeitet deren Strategien auf, um sie eben für die neue Rechte und den Rechtsruck zu nutzen. Das geht nicht um eine inhaltliche Ableitung oder inhaltliche Übernahme von deren Ideen, sondern es geht um die Strategie, wie komme ich zur Macht sozusagen. Und das leitet er aus diesem Milieu ab oder aus diesem linken oder linksextremistischen oder auch linksdemokratischen Spektrum ab, um das sozusagen nach rechts zu übertragen. So, das ist ein durchaus interessanter Ansatz. Er ist übrigens seit einiger Zeit wissenschaftlicher Mitarbeiter eines AfD-Bundestagsabgeordneten geworden. Das hat sicherlich auch finanzielle Gründe. Das macht aber auch deutlich, wie sehr er, und er ist nicht der Einzige aus diesem Spektrum, auch in die AfD hineinwirken kann. Also das wären so ein paar Personen in diesem Spektrum. Ja.
Genau, und der Herr Kaiser, den wir gerade angesprochen haben, das ist ja auch derjenige, der den Begriff der Mosaikrechten geprägt hat, die wir vorhin oder die ich kurz erwähnt hatte, weil Ihr Kollege darüber einen Vortrag gehalten hatte.
Genau. Das ist aber auch ein Begriff, den er nicht erfunden hat, sondern den hat er sozusagen, in der Wirtschaft würde man sagen, das ist Produktpiraterie, ne, so, ja. Den hat er übernommen von einem Gewerkschaftsaktivisten, der für eine Mosaik-Linke eingetreten ist und für ein Bündnis linker Gruppierungen aus Protestbewegungen, aus den Gewerkschaften, aus linken Parteien geworben hat. Das ist vor gefühlt 10 Jahren mal ein wichtiger Ansatz gewesen, der sehr schnell aber als gescheitert galt und wieder vergessen wurde. Und Kaiser hat es einfach aufgegriffen und statt Mosaik-Linke, Mosaik-Rechte gesagt und sozusagen eine Bündnisstrategie entwickeln wollen für dieses Spektrum, was den Rechtsruck vorantreiben will, wo die Intellektuellen ein wichtiger Teil von sind, aber nicht der einzige Teil sein sollen von. Ja.
Und jetzt haben wir noch einen Namen, wo ich auch gern Ihre Einschätzung haben möchte, denn die identitäre Bewegung, die fiel ja vorhin auch kurz schon als Stichwort. Die ist ja nicht Teil der neuen Rechte, weil das eine Jugendbewegung ist und eben
Genau.
nicht intellektuell wirken will, sondern als Bewegung. Dank Korrektiv kennt nun jeder den berühmtesten Österreicher, der in Deutschland wirkt, zumindest heutzutage, nämlich den Herrn Martin Sellner. Ist ja eine interessante Figur. Ja. Er hat ja mal gesagt, wenn ich mich recht erinnere, er möchte kein Berufsjugendlicher sein und deswegen seine Führerschaft der IB Österreich abgegeben. Publiziert im Antaios Verlag. Entwickelt der sich dahin? Ist der ein Intellektueller? Ist der ein Internet-Influencer? Wie würden Sie den heute einordnen?
Ja, also er ist jemand, der eindeutig auch die Ideologie der konservativen Revolution und andere intellektuelle Vorbilder den neuen Rechten gut findet. Er hatte allerdings lange ein anderes Handlungsfeld, nämlich die Aktionsorientierung, also das, was mit der identitären Bewegung verbunden war. Die geistige Nähe kann man auch daran festmachen, dass die identitäre Bewegung ja auch ein Internetforum hat, wo man Merchandising-Produkte bestellen kann. Und eine Zeit lang haben die auch T-Shirts verkauft, wo diese ganzen Denker der konservativen Revolution drauf zu erkennen waren. Also da war ein T-Shirt mit Ernst Jünger, ein T-Shirt mit Karl Schmidt, T-Shirt mit Oswald Spengler und so weiter. Aber auch von ganz anderen Personen, von Ezra Pound gab es ein T-Shirt. Das ist ein amerikanischer Dichter, der mit dem italienischen Faschismus sympathisierte während des Zweiten Weltkrieges. Der war auf so einem T-Shirt drauf. Oder Julius Evola, das ist ein italienischer Kulturphilosoph, der Benito Mussolini von rechts kritisiert hat. Der war eben nicht traditionalistisch genug. Ja. Und das hat die identitäre Bewegung verkauft. Und diese Denker sind auch für die neue Rechte wichtige geistige Vorbilder. Insofern steht Sellner und steht auch die identitäre Bewegung im ideologischen Sinne auch auf der Seite der neuen Rechten. Sie haben aber eine andere Strategie, eine andere Handlungspraxis gehabt. Das ist der wichtige Unterschied so. Und ja, wenn man die Bücher von Martin Sellner kennt, dann weiß man, dass er dort ideologisch auch zu Hause ist. Seine ganzen Bücher sind ja auch im Verlag Antaios des Instituts für Staatspolitik erschienen. Er ist dort regelmäßig zu Gast, hat da Vorträge auf den Sommerakademien gehalten und ist jemand, der verschiedene Eigenschaften mit sich bringt, die auch für seine öffentliche Bekanntheit stehen. Ja, also er war schon öffentlich sehr bekannt vor dieser Korrektivrecherche. Dadurch, dass er auch mit den Medien gut umgehen kann, er kann sich gut den Medien verkaufen mit provokativen Sprüchen. Manche Medien sprechen ja davon, er sei ein Posterboy der neuen Rechten. Das ist ein bisschen polemische Formulierung, die aber nicht ganz falsch ist, ne, weil er sich so präsentieren kann. Ein Forschungskollege von mir hat mal beim Mittagessen gesagt, er könnte auch bei gute Zeiten, schlechte Zeiten auftreten oder so. Ich zitiere das ja nur, das ist jetzt nicht meine Wortwahl oder Zuordnung, aber ich fand das eine interessante Bezeichnung dann in der Hinsicht. Und er ist eine wichtige Figur in diesem Spektrum dann auch. Ja, das muss man einfach so sagen. Ja.
Und ich gucke gerade auf die Uhr, das heißt, wir sollten langsam zum Abschluss kommen. Jetzt fand ich sehr interessant, dass Sie Ezra Pound und den Julius Evola genannt haben, denn die Casa Pound, das ist ja auch eine rechtsextremistische Bestrebung in Rom, in Italien, von der auch dann eine Welle des Terrorismus ausgegangen ist in den 70ern, wenn ich mich recht erinnere, Anfang der 80er. Insofern finde ich es interessant, dass man das aus der IB solche Sachen auch promotet, denn zumindest öffentlich betont der Sellner ja immer wieder, dass Militanz ein Irrweg ist und man den Kampf um die Köpfe durch die Reconquista, wie er das nennt, gewinnen muss. Also, um es abzurunden, vielleicht noch ein paar Worte. Also, was wollen die eigentlich? Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wer sie sind und wer ihre Vorgänger sind. Was wollen die eigentlich heute erreichen? Was ist das Ziel?
Ja, vielleicht noch eine kleine Korrektur zu diesem Zusammenhang. Also, es gab in den 60er, 70er Jahren in Italien einen entwickelten faschistischen Terrorismus oder neofaschistischen Terrorismus. Diese Casa Pound-Bewegung ist schon so ein bisschen was anderes. Die ist aber erklärtermaßen auch faschistisch. Also die sagen, wir sind der Faschismus des 21. Jahrhunderts. So, ja. Und das ist auch was sich als Jugendbewegung so ein bisschen identitätsähnlich gibt. Es gab auch mal in der Frühphase des Instituts für Staatspolitik ein Heft zum Faschismus, wo das Logo von Casa Pound abgedruckt wurde und wo ein Repräsentant dieser Gruppierung auch einen Beitrag schrieb. Also da merkt man so eine gewisse Faszination Visionen auch für für diesen Bereich dann auch in der Hinsicht. Und ja, das fasziniert schon Sellner auch. Vielleicht zu Sellner noch, er schaut sich auch Forschungen an, zum Beispiel zu Protestbewegungen. Er hat dann auch die Forschung zu erfolgreichen Protestbewegungen aus den USA von Gene Sharp zum Beispiel aufgegriffen und das nach rechts gezogen und überlegt, wie kann man denn erfolgreich dort vorgehen. Und Sharp war der Auffassung, dass man friedlicher, erfolgreicher ist als gewaltorientiert. Und dieses Erfolgskriterium, das macht ihn zum offiziellen Befürworter eines friedlichen Vorgehens, weniger das Friedliche an sich. So, da kommt es auf die jeweilige Situation an. Und man weiß ja auch, dass die identitäre Bewegung schon an Kampfsport ein gewisses Interesse hat. Das spricht nicht unbedingt für eine pazifistische Ausprägung. So, ja. Jetzt aber zur Frage zurück, was wollen die neuen Rechten eigentlich? Dazu muss man zunächst mal sagen, sie haben keine entwickelte politische Theorie zu präsentieren. Das würde man eigentlich so ein bisschen erwarten, über die Jahrzehnte, dass man so eine Art programmatisches Buch mal auf den Markt wirft, wie Möller-Pfannenbrucks Drittes Reich oder wie die Herrschaft der Minderwertigen von Jung. Das gibt es in diesem Spektrum nicht. Man macht sich da auch keine große Mühe in der Hinsicht. Man geht wohl davon aus, dass die Ideologie der Natur und der Geschichte entspricht und nicht eine systematische Begründung bedarf. Das ist aus deren Sicht abstrakt, aufklärerisch, rational. Man will ja der Erfahrung und dem Leben nahestehen. So wird häufig begründet, warum man auf sowas verzichtet. Was man dort für sehr wichtig hält, ist das, was das Schlagwort ethnisch-kulturelle Identität meint. Das ist übrigens ein Begriff, den auch Sellner sehr gern verwendet. Und ethnisch-kulturelle Identität meint, dass es einen Bezug zur ethnischen Zugehörigkeit gibt und zur kulturellen Zugehörigkeit gibt. Wobei nie genau ausformuliert wird, wo das jeweils anfängt und endet. Ja, das fragen mich auch immer meine Studenten. Ja, woran erkennen die denn, dass da jemand Deutscher ist? Oder woran erkennen die denn, dass das die richtige Kultur ist? Das sagen die so gar nicht. Ja. Für die ist wichtig, wir und die anderen zu unterscheiden. Ja, wir ist immer das ethnisch-kulturelle Wir und die anderen sind Personen, die irgendwie einen Migrationsbezug haben. So. Vielleicht an der Stelle mal aus dem Kopf ein kleines Zitat von Kubitschek. Der hat mal geschrieben in einem öffentlichen Briefwechsel, auch wir kennen das wohlerzogene Migrantenkind und den deutschen Rotzlöffel. So, also sein Sprachgebrauch, übrigens nicht meiner. Wenn es aber hart auf hart kommt, dann steht uns der deutsche Rotzlöffel näher als das Migrantenkind. Das macht schon deutlich, dass er einen Menschen weniger nach seiner Anständigkeit und Tugendhaftigkeit wertet, wie eben das wohlerzogene Migrantenkind, sondern dass das Ethnische den Ausschlag für eine Zugehörigkeit oder Sympathie gibt. Und daraus kann man sich dann auch bestimmte Konsequenzen ableiten in der Hinsicht, die es in dem Spektrum gibt. Das ist also ein wichtiger Gesichtspunkt. Es spielen auch die Begriffe Ethnopluralismus und großer Austausch in diesem Spektrum eine wichtige Rolle. Ethnopluralismus hört sich so ja, pluralistisch positiv an. Gemeint ist aber ein bestimmtes Argumentationsmuster. Danach ist man nicht auf eine rassistische Wertung aus, sondern will alles gleichmäßig als gut heißen. Also auch die türkische Kultur habe einen Wert in der Hinsicht. Aber Identitäten könne man am stärksten wahren in den jeweiligen Heimatländern. Und insofern läuft diese Ideologie des Ethnopluralismus auch auf eine entsprechende Trennung hinaus, auf die Bildung von ethnisch homogenen Räumen mit entsprechender Politik in der Hinsicht. Ne? Großer Austausch suggeriert, dass es eine Art Plan gibt, wo die einheimische Bevölkerung durch eine migrantische Bevölkerung ersetzt wird und dass man das unbedingt verhindern muss, um eben die ethnische, kulturelle Identität zu wahren. Und aus diesem Gedankengut folgt natürlich auch eine bestimmte Politik. Die wird nicht beschrieben. So, ja. Es gibt aber in den einschlägigen Publikationen von AfDlern und Neue Rechte schon Aussagen darüber, dass man Millionen von Menschen dann doch nicht mehr in diesem Land haben möchte. Ne? Ich halte nicht gar so viel von der Korrektivrecherche. Da fehlt es mir dann auch an genauen Belegen, die ich dann auch in eine Fußnote reinschreiben könnte. Man weiß nicht genau, was da tatsächlich gesagt wurde. Es gibt keine Tonbandaufzeichnungen, zumindest sind die nicht veröffentlicht worden. Aber man kann dieses Gedankengut sehr wohl in den entsprechenden Büchern finden. Ja, auch, wie gesagt, von Sellner, der von solchen großen Zahlen spricht, denn aber von legalen Formen der Remigration ausgeht, ne, die aber unrealistisch sind. Also diese Personen werden sicherlich nicht freiwillig gehen und für die Nichtfreiwilligkeit müsste er ein anderes Konzept anbieten, wozu er sich eben noch nicht geäußert hat. Ansonsten ist man natürlich gegen den politischen Liberalismus. Eine Ordnung einer Gesellschaft, die auf individuellen Grundrechten beruht, auf Individualismus und Pluralismus, sieht man als Gefahr für die Gemeinschaft und die Volksgemeinschaft an. Das ist der große Feind in der Hinsicht. Gar nicht so sehr die Linken, sondern das Verständnis einer modernen Demokratie lehnt man ab. Dann ist für eine illiberale Demokratie, ja, die eine Mehrheitsherrschaft meint, aber nicht unbedingt individuelle Grundrechte und Grundfreiheiten kennen muss. Illiberale Demokratie ist ja ein Begriff, der auch von Orbán in Ungarn sehr stark geprägt ist. Und das ist eine aktuelle Wunschpolitikerfigur in diesem Spektrum. Ja, an so etwas will man sich gerne orientieren in der Hinsicht. Und das läuft letztendlich auf die Etablierung auch einer autoritären Ordnung hinaus, ja, einer charismatischen Führungsfigur, die eben auch über eine pseudodemokratische Legitimation verfügt, dass man also irgendwie die Massen hinter sich bringen kann. Ja. Man hat durchaus ein Faible für autoritäre Herrscher der Gegenwart, die sich eben pseudodemokratisch legitimieren. Früher hat man sogar offen Putin gut gefunden. Das macht man jetzt angesichts der erkennbaren Politik nicht mehr so offen. Aber still und heimlich sind das politische Vorbilder für dieses Spektrum. Und es entspricht dann letztendlich auch dem Gedankengut, was man vorher mit der konservativen Revolution da auch verbunden hat.
Ja, erschreckend. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht, denn es stehen dieses Jahr wichtige Wahlen in Ostdeutschland an. Es steht eine Europawahl an mit einem Spitzenkandidaten der AfD, dem Maximilian Krah, der ja auch in seinem Buch schreibt, wir werden 25 Millionen Menschen zurückschicken müssen, davon bis zu 15 mit Staatsbürgerschaft. Also alleine, dass man auf diese Zahlen kommt, mehrere 10 Millionen Menschen. Kann man sich vorstellen, dass das nur das alte Ausländer raus in etwas schickere Wörter verpackt ist? Vielen Dank für Ihre Zeit. Es war sehr spannend. Und wie gesagt, wir werden sehen, wie das Ganze jetzt dieses Jahr weitergeht.
Okay, ja, ich danke Ihnen und tschüss.
Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziales. Vielen Dank für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, hört beim nächsten Mal wieder zu und vor allem teilt den Link zu diesem Kanal auf Facebook, Twitter und wo ihr sonst noch unterwegs seid. Warum nicht jetzt sofort? Ich bin Sepp, macht's gut und bis zum nächsten Mal.